Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst und Bühne gibt es in dieser Ausgabe von Kultur heute. Wir gehen digital in das berühmteste Museum der Welt, in den Louvre, besuchen eine Napoleon-Ausstellung und den Botanischen Garten in New York, in dem ab heute Werke der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama gezeigt werden. Außerdem ein Bericht zu einem Abend mit Musik von Georg Friedrich Händel und Lili Boulanger. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Wir fangen mit einer Overdose an, einer Überdosis und einer unfertigen Show über Schmerz und Freude, so der Titel eines Theaterabends in Mülheim an der Ruhr. Drei Theatergruppen, das Boat People Projekt, das Kollektiv Maluba und das Kein Kollektiv, deren Mitglieder aus Syrien und Deutschland kommen, beleuchten darin ihre eigene Situation. 12 Monate lang fast durchgehend geschlossene Theater, Proben unter erschwerten Bedingungen und mit wenig physischer Nähe. Die Frage ist dabei auch, wie die Pandemie das Theater verändert hat. Overdose also nennt sich dieser Theaterabend, der gestern zum ersten Mal gestreamt wurde. Stefan Keim hat ihn gesehen. Herr Keim, Overdose, Schmerz und Freude geben also im Titel den Ton vor. Was war das denn für ein Abend? War das ein Abend mit einer Überdosis Gefühlen?
Es gab schon einiges an Gefühl. Es ging auch gleich damit los, dass der Sänger Florian Laus, begleitet von Mirjam Schmuck am elektronischen Klavier, ein romantisches Lied, ich glaube, es war von Antonin Dvořák, gesungen hat. Und danach haben die beiden sich unterhalten und er hat gesagt, dass er schon jetzt seit einem Jahr gar nicht mehr professionell gesungen hat, natürlich, dass er aber auch, weil er selbstbestimmt bleiben wollte und nicht in die Hartz-IV-Maschinerie abgleiten wollte, inzwischen als Parfümverkäufer arbeitet. Und ich habe schon gedacht, oh, jetzt ist das so ein Abend, da geht es um die eigenen Erfahrungen, Schnitt. Und in der zweiten Szene wird das schon sehr ausgeweitet. Da sehen wir die syrische Schauspielerin Amal Omran, die diesen durchsichtigen Bühnenkasten, in dem das meiste und um den herum das meiste spielt, nun in Besitz nimmt und sagt, das ist das Orakel von Delphi und sie ist eine Priesterin, eine Pythia und eine Schmerzforscherin in diesem Orakel. Sie erzählt davon, wie sie vor vielen Jahren in Damaskus Antigone gespielt hat, aber dann geht es weit über ihre eigenen Erfahrungen hinaus.
It's just a discarded spot on a forgotten map. Where we all sit and wait for literally no one to arrive.
Also wenn sie hier das Theater bezeichnet, eben als diesen verlorenen Ort auf einer vergessenen Landkarte, wo überhaupt niemand mehr kommt, dann ist das natürlich das Theater an sich und nicht nur das Theater, das sie selbst erfährt.
Jetzt haben wir gerade was auf Englisch gehört. Es wird auch auf Deutsch gespielt und auf Arabisch. Da kommen Darstellerinnen und Darsteller aus Syrien und Deutschland zusammen. Was sind das für Menschen? Und kommen da, Sie haben das eben so ein bisschen in der Schwebe gelassen, kommen da persönliche Erfahrungen auch auf die Bühne?
Da kommen einige. Also das sind Leute, die zu einem großen Teil aus Syrien geflüchtet sind, aber eben auch zum Beispiel das Kein-Kollektiv aus dem Ruhrgebiet. Das sind TheatermacherInnen, die extrem viel international arbeiten, da ja auch die Kontakte haben. Und diese drei Ensembles, Kollektive haben sich zusammengeschlossen zu diesem Abend. Aber es geht eben auch darüber hinaus um das nicht nur antike Theater, sondern es geht um ein Theater vor dem Theater. Also Fabian Leto, sozusagen die Kommentarebene, ist auch in der Aufführung immer gleich mit enthalten. Fabian Leto formuliert auch die Skepsis, einfach jetzt irgendein Stück als Online-Premiere rauszubringen und nicht weiter darüber nachzudenken.
Und wir hatten irgendwann das Gefühl, dass daran etwas nicht stimmt. Und dass dieser Gedanke, dass es ein Theater vor dem Theater gab, zwar etwas ist, was wir nicht einfach wiederherstellen können, nicht erreichen können, aber etwas, was man als eine bestimmte Stelle in der Theatergeschichte sichtbar machen kann.
Und darum geht es eben halt nicht nur wieder zurück zu dem Zustand, der vorher war, sondern sich auch Gedanken darüber zu machen, was für ein Theater brauchen wir eigentlich, wenn die Pandemie dann irgendwann mal, ja vorbei wird sie ja wahrscheinlich nie sein, aber zumindest bewältigt ist. Und das ist dann auch, ja, so wird das Ganze auch zu einem Theater-Essay.
Also es ist durchaus auch eine Zukunftsvision des Theaters nach der Pandemie. Ich meine, diese Versuche zu streamen und dann eben auch wie bei dieser Produktion in drei Sprachen, da kann man ja denken, da ist man eigentlich gar nicht mehr an den Ort gebunden, sondern die Zuschauer können von überall her zusehen.
Das ist ja in diesem Fall auch so. Ja, es ist so ein zaghaftes Vorantasten und die erste halbe Stunde dieser Performance finde ich wirklich grandios. Die ist sehr, sehr stark. Danach allerdings kommt dann ein Problem, was oft bei solchen Projekten ist, wo natürlich auch viele, viele Leute dran mitarbeiten, wo auch Menschen, die jetzt nicht professionelle Performer sind, zu Wort kommen und in die Kamera sprechen. Es verleppert. Also Florian Laus erzählt zum Beispiel dann, macht richtig eine Parfümpräsentation. Das ist der Sänger, der ja dann inzwischen in einem Parfümladen arbeitet. Und da wird es dann für mich etwas unpräzise und auch dramaturgisch ungenau. Aber es heißt ja auch, es ist eine unfinished Show. Also das Ganze ist noch nicht zu einem Ende gekommen, aber auf jeden Fall sehr anregend.
Jetzt würde mich aber doch noch eine Sache interessieren, weil Sie eben auch gesagt haben, dass geflüchtete Darstellerinnen und Darsteller dabei sind. Corona steht irgendwie als große Überschrift im Vordergrund, aber geht es auch um die Situation in Syrien?
Das allerdings weniger. Es geht mehr um die Erinnerungen. Es geht eigentlich mehr darum, um ein sich selbst als Künstlerin fühlen. Und da war gerade Amal Omran, auch dann im zweiten, etwas schwächeren Teil, extrem berührend, als sie dann wirklich mit Tränen in den Augen, und sie kann zwischendurch gar nicht weitersprechen, davon erzählt, dass sie gar nicht weiß, ob dieses Spielen für die Kamera gerade ihr letzter Auftritt sein könnte. Sie hofft es natürlich nicht. Also es geht immer auch sehr nah ran, aber es ist jetzt nicht so der direkte Blick auf, was passiert heute in Syrien oder in Flüchtlingslagern, sondern es geht um die Situation von Künstlerinnen und Künstlern.
Stefan Keim über die Online-Premiere des Stücks Overdose, The Unfinished Show of Pain and Joy am Theater an der Ruhr in Mülheim an der Ruhr. Die nächsten Online-Aufführungen gibt es am 15. April. Digital geht es weiter. Für einen Besuch des Louvre müssen Sie nun nicht mehr nach Paris fahren. Sie können vom Küchentisch aus die alten Meister betrachten, antike Statuen oder eine ägyptische Sphinx. Das Musée du Louvre hat seine Website neu gestaltet und Gemälde, Skulpturen, Mobiliar, Schmuck und vieles mehr in knapp 500.000 Einträgen für den Online-Besuch zugänglich gemacht. Das bedeutet nicht nur, dass Leonardo da Vincis Mona Lisa, vor der es immer wieder wegen Überfüllung zu tumultartigen Szenen kommt, exklusiv zu haben ist. Man kann auch mit VR-Technik in ganze Bildwelten eintauchen. Alles ohne die üblichen endlosen Schlangen vor dem berühmten Museum. Katrin Hondl hat den digitalen Louvre durchforstet.
Der Louvre mag im Pandemieschlaf liegen, aber Amor erweckt Psyche zum Leben. Das Video auf der neu gestalteten Internetseite zeigt die berühmte klassizistische Skulptur von Antonio Canova im Dünnanflügel des Louvre. Von allen Seiten umkreist die Kamera die mythologische Liebesszene in Marmor, die glatten Körper der einander umschlingenden Liebenden, das knittrige Tuch um Psyches Hüfte, die fein gearbeiteten, fast transparent wirkenden Flügel Amors. Ein Museums-Star-Video, gepostet auch auf dem YouTube-Kanal des Louvre, am Valentinstag natürlich. Das Pariser Museum will möglichst viele Menschen erreichen, und zwar dort, wo sie eh schon die ganze Zeit unterwegs sind. Die neu gestaltete Louvre-Webseite funktioniert auf Tablets und Computern, konzipiert aber wurde sie speziell für Smartphones. Denn von den 21 Millionen, die letztes Jahr die Louvre-Seite besuchten, nutzten mehr als 60% das Mobiltelefon. In 4 Sprachen, Französisch, Englisch, Spanisch und Chinesisch, bietet der digitale Louvre unterhaltsames Storytelling aus dem und über das Museum. Es gibt Podcasts und Videos, einen eigenen Kinderbereich, den Petit Louvre, praktische Hinweise für Menschen mit Behinderung, Links zu Livestreams von Konzerten, Filmen und Vorträgen, eine Virtual Reality App für ein Tête-à-Tête mit der Mona Lisa und natürlich Museumsführungen. Zum Beispiel rund um Comics, die vom Louvre handeln.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une promenade autour de la bande dessinée au Musée du Louvre.
Weniger spielerisch, aber tatsächlich spektakulärer ist allerdings das neue Internetportal, das die Sammlungen präsentiert. Collection.louvre.fr. Hier ist der ganze Louvre zu besichtigen. Die Kunstwerke aus dem Museum und den Depots, die Skulpturen der Außenanlagen, außerdem die Sammlung des Musée de la Croix und jene Werke, die am Ende des Zweiten Weltkriegs geborgen und im Louvre deponiert wurden, bis zur Rückgabe an die rechtmäßigen Besitzer. Alles ist jetzt im Netz frei zugänglich für Wissenschaftlerinnen und alle Kunstinteressierten auf Museumsentzug. 482.000 Werke sind bereits komplett mit ausführlichen Einträgen abrufbar und jeden Tag werden es mehr. Ein gigantisches Digitalisierungsprojekt, das 2019 mit der Eröffnung eines neuen Museumsdepots im nordfranzösischen Liévin entscheidend vorankam. Hier kann nun vielfältig recherchiert werden nach Themen, Genres, Epochen, nach Künstler und Werknamen oder auch einfach einem Motiv. Der Suchbegriff Hände zum Beispiel liefert 4.665 Ergebnisse, darunter ein Mumiensarg aus dem alten Ägypten, Studienskizzen von Delacroix und ein Kupferstich von Dürer. Auf über 70 Fotografien lässt sich übrigens auch Antonio Canovas Amor- und Psycheskulptur studieren. Und davon träumen, dass doch endlich ein wie auch immer gearteter Liebesgott die Museen aus dem pandemischen Schlaf und uns vom Bildschirm befreien möge.
Katrin Hondl über das digitale Musée du Louvre, das ohne ihn kein Museum geworden wäre, Napoleon Bonaparte, weswegen es vor 200 Jahren auch Musée Napoleon hieß. Während seiner vielen Feldzüge sammelte oder vielmehr raubte der Korse Kunstschätze aus Ägypten, Italien und anderen Ländern und selbst im 21. Jahrhundert kommt es deswegen auch immer wieder noch zu Rückgabeforderungen. Vor 200 Jahren, am 5. Mai 1821, starb Napoleon Bonaparte in der Verbannung auf der Insel St. Helena. Seine Faszination beruht auch heute noch sowohl auf seinem Lebensweg als auch auf der Mischung aus fortschrittlicher Politik und inhumaner Herrschaft. Ein Widerspruch, der sich kaum auflösen lässt. Die belgische Stadt Lüttich bemüht sich in ihrer Schau Napoleon jenseits des Mythos genau diese Ambivalenzen zu zeigen. Jakob Meyer stellt die Ausstellung im Bahnhof Guillemin vor.
Mit dem Ende fängt es an. Napoleon Bonaparte auf dem Totenbett in der Verbannung auf der Insel im Südatlantik. So beginnt die Ausstellung. Kurator René Schins.
Ja, so war der Film du cinéma.
Es gibt ja oft Filme, die mit dem Ende anfangen und dann die Geschichte erzählen. Ein bisschen so wollten wir es auch machen. Ein Flashback auf Santa Helena, wo er gestorben ist, und dann erzählen wir die ganze Geschichte.
Es ist eine Erfolgsgeschichte. Napoleon entstammt dem korsischen Kleinadel. Er absolviert eine Militärausbildung. Mit 30 wird er Alleinherrscher in Frankreich. Mit 35 krönt er sich selbst zum Kaiser. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Französische Revolution, die das Land in seinen Grundfesten erschüttert. Ein Szenario zeigt einen Kämpfer in Uniform im Getümmel.
Was mich am meisten beeindruckt und das Publikum sicher auch, ist die Guillotine, mit der Ludwig der 16. enthauptet wurde, und Robespierre, die ist da, original.
Der Historiker Philippe Raxon ist der wissenschaftliche Leiter der Ausstellung.
Es gibt eine Zweideutigkeit bei Napoleon. Er ist ein Kind der Französischen Revolution, ohne die es ihn historisch nicht gegeben hätte. Ohne die wäre er nicht mal General geworden. Und dann beendet er die Revolution. Er erklärt sie 1799 für abgeschlossen, weil er die Verhältnisse in Frankreich stabilisieren möchte.
Als erster Konsul baut Napoleon eine straffe Verwaltung auf, lässt Straßen ausbessern, saniert die Staatsfinanzen und führt ein Gesetzbuch für das Zivilrecht ein, den Code Napoleon, der in einigen Gegenden Europas bis ins 20. Jahrhundert gilt.
Das Recht systematisch erfassen, das ist die vorrangige Arbeit, als er Konsul wird. Denn die vielen Gesetze der Revolution haben zu ziemlicher Unordnung geführt. Es braucht Ordnung in den Institutionen, in der Gesetzgebung. Das bringt eine Gesetzgebung aus einem Guss hervor.
Napoleon ist Erneuerer und Wegbereiter des modernen Frankreich und gleichzeitig unterdrückt er die Presse und führt die Sklaverei in den Kolonien wieder ein, weil das den Geschäftsleuten gefällt. Und er überzieht Europa mit Kriegen, um den Kontinent in seinem Sinne zu formen. Auch das wird in der Ausstellung sehr deutlich, Kurator Schins.
Wir haben ein fantastisches Szenario. Einen Bauernhof, wo Soldaten ihr Lager aufgeschlagen haben, mit einer mobilen Schmiede. Und wir haben 350 Originalstücke von Napoleon, seiner Familie und aus seiner Epoche.
Die Ausstellung zeigt Briefe, seinen Säbel, den Zweispitz, von denen er stets vier in die Schlacht mitzunehmen pflegt. Im Winter trägt er gefütterte. Napoleon schlägt 57 Schlachten und gewinnt 42 durch eine neue Art der Kriegsführung, sagt der Historiker Raxon.
Er bewegt sich ständig, er hat einen offensiven Charakter. Er war immer angriffslustig, also hart und schnell zuschlagen. Er greift über die Flanken an, er bedrängt seine Gegner. Während des Italienfeldzugs gibt es eine Schlacht pro Tag. Er hört nicht auf.
Auf dem Höhepunkt seiner Macht herrscht er fast über den gesamten Kontinent, aber nach dem verlustreichen Russlandfeldzug wendet sich das Blatt.
Von 1804 bis 1814 sieht man, dass die Schlachten immer blutiger werden. Der Russlandfeldzug, die Schlacht bei Leipzig, 300.000 Soldaten. Und natürlich Waterloo.
Die endgültige Niederlage in einem Land, das ein paar Jahre später Belgien heißen wird. Das letzte Kapitel in einer sehenswerten Ausstellung, auf die Lüttich stolz ist. Zweimal hat Napoleon die Stadt zu Lebzeiten besucht. Jetzt ist er wieder da, bis Anfang Januar kommenden Jahres.
Jakob Meyer über die Ausstellung Napoleon jenseits des Mythos im Lütticher Bahnhof Gießen. Wir bleiben beim Mythologischen, nämlich bei zwei Frauenfiguren, um die sich ein Kantatenabend des Staatstheaters Darmstadt dreht, um die Römerin Lucretia und die Griechin Helena. Georg Friedrich Händel komponierte die Kantate Lucretia mit Anfang 20 in Rom, also dem Ort, an dem die Erpressung und Vergewaltigung der unschuldigen Lucretia stattgefunden hat. Rund 200 Jahre später und noch jünger als Händel damals nahm sich die 19-jährige Lili Boulanger des Helena-Mythos an. Nicht der Entführung durch Paris nach Troja, sondern der Begegnung von Helena und Faust in Goethes Drama. Für Faus de Hélène gewann Lili Boulanger 1913 als erste Frau den Grand Prix de Rome. Nur 5 Jahre später starb sie. Der Kantatenabend in Darmstadt bindet diese beiden Stücke nun zusammen. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat sich das angeschaut. Herr Fuchs, musikalisch bewegen sich die beiden Stücke ja doch in, ich würde sagen, unterschiedlichen Welten. Gibt es trotzdem den Versuch, ein Ganzes draus zu machen?
Also szenisch, konzeptionell auf jeden Fall. Musikalisch ist es tatsächlich so, dass das ein intimer Händel ist, der so die erste halbe Stunde dieses gut einstündigen Abends zu erleben ist. Das ist wirklich der Fokus auf das Schicksal von Lucretia, die nach der Vergewaltigung eben nicht weiß, warum genau, ob sie vielleicht sogar eine Schuld hat, ob ihre Schönheit eine Schuld daran ist irgendwie und welche Rolle da spielen. Das ist der Fokus bei Händel. Und dann kommt aber eine süffige, opulente Musik bei Lili Boulanger, die mit sehr, sehr viel Kraft und manchmal auch Krach tatsächlich arbeitet. Da ist es ja eigentlich eine Dreiecksgeschichte, wenn man so möchte. Es gibt Faust, es gibt Helena, aber es gibt auch Mephistopheles. Und da hat man dieses schwere französische Parfum. Also das ist durchaus auch ein reizvoller Kontrast musikalisch zwischen den Welten Italien und Frankreich.
Jetzt haben Sie eben die Schuldfrage bei Lucretia erwähnt. Die spielt möglicherweise ja auch bei Helena eine Rolle. Welche Verbindung gibt es zwischen diesen beiden Frauen und wie wird das szenisch gelöst?
Also die Idee von Mariam Clement ist tatsächlich, die Lucretia im zweiten Teil des Abends eben als Beobachterin zu installieren. Und später läuft sie auch ein bisschen durchs Bühnenbild hindurch. Sie schaut sich gleichsam eine andere Konstellation an und erkennt sich da ein Stück weit durchaus auch wieder. Helena, die ja auch viele Männerleichen buchstäblich auf ihrem langen Weg hat, Leichen, die ihren Weg gepflastert haben und dieser sehr unwillig wiederkehrt, weil Faust eben auch noch diesen Traum sich erfüllen lassen möchte von Mephistopheles, dass die beiden eben kurzzeitig zusammenfinden. Das ist eine eigenwillige Kombination, die ist ein Stück weit vielleicht zu sehr behauptet, finde ich, als dass sie total plausibel erstmal ist. Aber man kann natürlich auch sagen, gut, man assoziiert gleichsam diese Stücke und nimmt eben das Thema Frau als Opfer mit dem großen Fragezeichen versehen. Das Bühnenbild von Julia Hansen, auch die Kostüme sind, sie erinnern sehr an eine Don Quixote-Oper, die es unlängst bei den Bregenzer Festspielen gab, inszeniert von Mariam Clement. Und genau diese Oper hätte eigentlich in Darmstadt jetzt szenisch aufgeführt werden sollen, was natürlich aufgrund der üblichen Aspekte im Moment nicht möglich ist. Also spielt man gleichsam in diesem Bühnenbild. Das ist am Anfang ein Badezimmer, in dem dann Lucrezia sich tatsächlich auch sehr eindringlich und eindrucksvoll versucht, das Leben zu nehmen, etwa mit Schlaftabletten. Dann nimmt sie davon doch nochmal Abstand und dann entschwindet sie einfach und kommt in eine Theater-auf-dem-Theater-Situation, wo der Mephistopheles ein Zauberer ist, der auch eine Frau zersägt. Also da kann man sehr direkt natürlich die Frage stellen, die Frau als Opfer auch in den ja männlich dominierten Zaubershows, kann man anders nicht sagen, weil Zauberinnen, die Männer zersägen, habe ich zumindest noch nicht gesehen. Das ist ein interessanter Aspekt und so ist es eine letztlich eben frei assoziierend, aber dann doch funktionierende Angelegenheit, diese beiden Stücke zusammenzubringen. Musikalisch, das ist die große Überraschung, gerade ja, bei Lili Boulanger. Mhm.
Ja, das, ich wollte Sie gerade fragen. Jetzt, der Vorteil ist ja, dass man vielleicht szenisch doch relativ nah rankommt, was man sonst im Theater nicht kann. Nur musikalisch ist das letztlich bei allen digitalen Veranstaltungen immer ein bisschen schwierig. Wie haben Sie das gehört?
Der Händel war so ein bisschen entfernt, muss ich sagen. Daniel Cohen hat diesen Abend dirigiert, der GMD in Darmstadt. Das war mir ein bisschen zu weit weg. Wie gesagt, kann aber auch an der Aussteuerung liegen. Und ich sage sofort etwas zu Lili Boulanger, aber zunächst ein kleiner Höreindruck. Ja, da hat man jetzt gehört, Solgert Islav als Elaine, das fand ich tatsächlich die beste Stimme an diesem Abend, und David Lee als Faust hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Da hört man die ganze große Süffigkeit, das finde ich kam über die Lautsprecherboxen respektive über den Funkkopfhörer, den ich hier benutzt habe, eigentlich recht gut rüber. Ja, es ist durchaus eine Empfehlung, die Stücke, die eben kaum jemand kennt in dieser Kombination, und die Besonderheit beim Staatstheater Darmstadt ist, dass man das für einen geringen Preis abrufen kann an mehreren Abenden, aber nicht on demand, 24 Stunden. Es ist zwar fertig als Film, aber es gibt immer nur einzelne Termine abends. Man muss sich also tatsächlich ins virtuelle Theater begeben und sich an die Zeit halten.
Jörn Florian Fuchs über den Kantatenabend Lucrezia, Faust der Elaine am Staatstheater Darmstadt, heute und morgen Abend auf der Website des Theaters abrufbar. Schon vor einem Jahr sollte der Botanische Garten in New York von riesigen Blüten, krakenartigen Gebilden und überlebensgroßen Kürbissen bevölkert sein. Heute ist es nun soweit. Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama hat den über 100 Hektar großen Botanischen Garten in ein Wunderland verwandelt, der seine Wirkung gerade in New York, das von der Corona-Pandemie besonders schlimm getroffen wurde, nicht verfehlen dürfte. Die 92-jährige Künstlerin hat ihre bunten Skulpturen über den ganzen Park verteilt. Antje Passenheim berichtet.
Blumenmeere und bunte Riesenkürbisse mitten in der Bronx. Aufheller nach der langen Grauzeit der Pandemie, auch für Besucherin Michelle.
Absolutely amazing. I've never seen art with so many polka dots, to be honest.
Es ist wunderbar. Ich habe niemals Kunst mit so vielen Punkten gesehen. Diese Kunst sei so anders, stimmt hier auch Robert Futrell zu. Es bringt etwas in den Park hier. Es passt einfach.
Yeah, it fits.
Yayoi Kusamas Kunst hat sich regelrecht in das weitläufige Stück Natur gepflanzt. Bäume verziert mit pink-weißen Punkten. 1200 reflektierende Stahlkugeln, die im Wasser treiben. Die Grünanlage in der Bronx ist in dieser Form zum ersten Mal zur begehbaren Ausstellungsfläche geworden. Die japanische Künstlerin hat einige Werke eigens dafür geschaffen. Weltpremiere hat etwa eine 3 Meter hohe, bunt bemalte Bronzeskulptur. Der tanzende Kürbis ist ein besonderes Werk für Victoria Lewis, Managerin im Botanischen Garten.
In the shape of a pumpkin
that's ein Kürbis in der Gestalt einer Spinne oder eines Oktopus mit 11 Beinen. Es balanciert auf 3 davon. Und es sieht so aus, als wolle es loskrabbeln, um den Botanischen Garten zu erkunden.
Er eignet sich hervorragend, um Kusamas gepunktete Kürbisse und Blumen sprießen zu lassen. Zum ersten Mal zeigt eine Ausstellung ihre Beziehung zu Pflanzen und zur Natur, sagt Louis.
Her interest in plants.
Ihr Interesse an Pflanzen und wie sie aufgewachsen ist, nämlich auf einer kommerziellen Saatgutfarm, zieht sich durch all ihre Arbeiten.
Als Kind soll sie sich oft in ein Feld gedacht haben, in dem sie umhüllt von Blumen lag. Dabei entstand die Vision der vielen Punkte, die sich durch all ihre Kunstwerke ziehen. Es ist Kusamas Art, mit einem Trauma fertig zu werden. Überliefert ist, dass sie als Kind Zeugin davon wurde, wie ihr Vater ihre Mutter mit anderen Frauen betrogen hat. Daraus entwickelten sich Ängste, auch vor männlicher Sexualität. Nach einem Selbstmordversuch im Jahr 1974 beschloss Kusama, sich in eine Nervenklinik in Tokio einzuchecken. Dort lebt sie bis heute. Ihre Kunst schafft eine Verbindung zu dem, was gerade New York in den vergangenen Monaten erlebt hat, sagt Kuratorin Mika Yoshitake.
In der Pandemie haben wir alle erlebt, wie es ist, verwundbar zu sein. Wir sind mit dem Tod konfrontiert worden. Kusamas Werk hält uns das vor Augen.
Confronting your mortality.
Cosmic Nature, kosmische Natur heißt die Installation, die auf die New Yorker auch heilende Wirkung haben kann.
Es gibt diese Beziehung zwischen der Welt der Botanik, dem Leben und dem, was nach dem Leben kommt.
Whatever is the unknown, you know, this kind of afterlife.
Geplant war die Ausstellung schon vergangenes Jahr. Niemand konnte wissen, dass sie nach der Zeit der Isolation für die New Yorker noch viel mehr bedeutet. Noch haben sie die Installation für sich selbst. Keiner weiß, ob sich irgendwann auch wieder Touristenmengen durch den Botanischen Garten schieben, solange die Blumen und Kürbisse von Yayoi Kusama darin blühen.
Yayoi Kusama zeigt im Botanischen Garten in New York ihre Kunst. Ein Beitrag von Antje Passenheim. Gestern haben wir hier in Kultur heute über abgesagte Musikfestivals berichtet, aber das Rheingau Musikfestival ist optimistisch und plant diese Saison sogar mit einem neuen Konzertsaal. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Fürst von Metternich Konzertkubus soll er heißen und einer der größten mobilen Konzertsäle Europas werden. 45 Meter lang, 20 Meter breit, aus Holz, Glas und Metall, kosten mehrere hunderttausend Euro. Es gibt laut Planung ein Bühnenpodest, leicht ansteigende Zuhörerplätze und eine Belüftungsanlage. Ein Deckensegel und schuppenartige Wände sollen einen guten Klang von Kammermusik gewährleisten. Der Charmefaktor wird mit einer gewissen Wohnzimmeratmosphäre angegeben. Insgesamt sollen 580 Zuschauer darin Platz finden, paarweise im Schachbrettmuster verteilt. Entstehen soll der mobile Konzertsaal auf dem Gelände von Schloss Johannesberg oberhalb von Geisenheim am Rhein. Trotz aller Unwägbarkeiten wegen der Pandemie plant das Rheingau-Festival in diesem Sommer 208 Konzerte, ein Rekordwert. Alice Springs war ihr Pseudonym. Unter diesem Namen ließ es sich leichter fotografieren als unter dem Nachnamen Newton. Alice Springs war beides, Fotografin und Frau eines Fotografen von Helmut Newton. Ihre Karriere begann als Schauspielerin, erste eigene Aufnahmen entstanden, als ihr Mann erkrankt war und sie erfolgreich für ihn einsprang. Anfangs fotografierte sie vor allem für Anzeigenkampagnen und Magazine, später konzentrierte sie sich ausschließlich auf Porträtfotografie. Sie setzte auf einen direkten Zugang zu ihren Figuren. Es ging ihr nicht darum, etwas an ihrem Gegenüber zu verändern, sondern die Gedanken von der Tatsache abzulenken, dass sich das Objekt oder das Subjekt vor einer Kamera befand. Das sagte Alice Springs 2010 in einem Interview. Sie war Präsidentin der Helmut Newton Foundation. Gestern ist sie im Alter von 97 Jahren in ihrer Wahlheimat Monte Carlo gestorben. In der Diskussion um den Bestand von Denkmälern, etwa mit rassistischem oder kolonialistischem Hintergrund, hat der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, vor nicht legitimierten Übergriffen gewarnt. Er verstehe, dass man zu gewissen Zeiten bestimmte Denkmäler nicht mehr sehen wolle, sagte Parzinger. Das gelte etwa für die Denkmalstürze von Saddam Hussein im Irak. Aber es sollte einen gesellschaftlichen Dialog darüber geben, wenn bestimmte Denkmäler von der Gemeinschaft mehrheitlich nicht mehr gewünscht sind. Einzelne Gruppen sollten sich nicht das Recht nehmen, Denkmäler einfach zu zerstören. Kein Sturm der Entrüstung, sondern der Neugier geht derzeit auf das Benediktinerstift im österreichischen Admont nieder, genauer auf den barocken Büchersaal, den größten Klosterbibliotheksraum der Welt. Den zu besuchen hatte die Moderatorin Oprah Winfrey auf Instagram empfohlen und nun erreichen die Mönche Nachrichten von Besichtigungswütigen aus aller Welt. Dieser geballten Neugier hat man sich nun geschlagen gegeben. Unter dem Motto Pre-Opraning der Stiftsbibliothek Admont öffne das Stift seine Bibliothek nun eine Woche früher als geplant. Am 17. und 18. April, Corona-bedingt, sind Reservierungen notwendig.
Das waren die Kulturmeldungen mit Mascha Drost. Die Kanzlerfrage in der CDU und das Infektionsschutzgesetz sind zwei Themen in den Informationen am Abend um 18.10 Uhr. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.